Stellt euch mal vor, der Paulus wäre vor einigen Jahren hier gewesen, bei uns in der Gemeinde. Und jetzt kommt er wieder, verbringt so einen Tag mit uns oder ein ganzes Wochenende. Und als er wieder geht, sagt er Folgendes: Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Wäre das nicht schön? Da kommt die her, sieht was und sagt, hey, ich kann nicht aufhören zu danken, euer Glaube wächst und ich spüre das einfach bei euch. Ja? Die Liebe jedes Einzelnen zueinander, die nimmt ständig zu. Könnte er das sagen? Könnte er das sagen, wenn er hier weggeht? Er hat es gesagt. Er hat es gesagt bei den Thessalonichern damals. Hat sie gesehen, er war ja da auch, hat viel auch mit ihnen zusammengearbeitet und hat ihnen das geschrieben. Er freut sich, dass der Glaube wächst und dass die Liebe zunimmt. Und falls er das auch bei uns sagen könnte, dann bestärkt uns das in unserer Berufung, in unserem Auftrag als gerettete Gläubige und auch als Gemeinde, nämlich einen Glauben zu haben, der wächst. Einen Glauben haben, der wächst und immer stärker wird und wo die Liebe immer mehr zunimmt untereinander. Und genauso wie wir, erinnert euch vielleicht, genauso wie wir Gott nicht fertig gesucht haben, wenn wir ihn gefunden haben, sondern wir suchen ihn weiter, wir suchen seine Gegenwart, genauso sind wir auch nicht ausgewachsen, wenn wir ihn gefunden haben, stimmt's? Sondern der Glaube wächst, er wächst beständig und zwar solange wir leben. Und immer wieder findet sich im Wort Gottes und dieser Auftrag an die Gläubigen weiter zu wachsen. Oder die Apostel beten dafür, dass die Gemeinde, dass die einzelnen Gläubigen weiter wachsen. Und darum soll es auch heute gehen. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Der Dirk wusste nicht, was das Thema heute ist. Aber hat gesagt, es gibt Wachstumspotenzial. Ja, es gibt Wachstumspotenzial und zwar bei uns allen. Ja, wenn wir bereit sind, das zu hören. Kolosser 1, auch wieder ein apostolisches Gebet. Da heißt es, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt das, wofür sie bitten. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die oder auch in der Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, Geduld, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Was für ein starkes Gebet. Ein starkes Gebet, das zum einen das feststellt und auch dafür Dank sagt, was schon geschehen ist und dann aber auch Fürbitte, was weiterhin geschehen soll. Ja, und dafür beten die Apostel, die sagen, okay, das ist geschehen, nämlich was ist geschehen? Dieser letzte Vers, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist geschehen, als wir Gläubige geworden sind. Und wenn du heute hier bist und du hast es nicht erlebt, wie Jesus dich versetzt in dieses Reich und du bist noch in der Finsternis, dann lass diesen Tag nicht vorbeigehen, sondern Gott will dich retten, Gott will dich herausziehen aus der Finsternis. Er will dir ein neues Leben geben, auch an diesem Tag, ja, dann lass es nicht vorbeigehen, sondern lass dich von Jesus retten. Wir haben gesungen, Jesus gibt neues Leben. Ja, wenn dein Leben schwer ist und du merkst, irgendwie alles zerfließt oder du kommst nicht mehr klar. Bei Jesus gibt es Leben und er will dich herausziehen aus dieser Macht der Finsternis. Und das ist, was geschieht in dem Moment, in dem du gläubig wirst, in dem du kapitulierst und Jesus neues Leben in dich hineinlegt. Das heißt, da findet eine Statusänderung statt. Das ist kein Prozess, dass du sagst, ich muss aber erst dies und jenes befolgen, sondern Jesus macht es, er gibt neues Leben in dich hinein. und du wirst neu geboren. Und das passiert wirklich in diesem Moment. Ja, und du bekommst neues Leben, du bist gerettet, versetzt, erlöst, dir ist vergeben. Aber jetzt geht es weiter. Da hört es nicht auf, sondern der Apostel betet dann. Was betet er alles? Dass wir Gottes Willen erkennen, ja? Dass wir an geistlichem Verständnis zunehmen, dass unser ganzer Lebensstil Gott Freude macht. Er betet, dass unser Leben ganz praktische, gute Auswirkungen hat, nämlich diese Werke. Ja, das wird automatisch folgen, sagt er. Und dann wachsend durch die Erkenntnis Gottes oder auch wachsend in der Erkenntnis Gottes. Ja, auch das soll geschehen. Dass Kraft kommt, Kraft für alles, was wir tun sollen. Ja, gekräftigt mit aller Kraft zu allem Ausharren und aller Geduld. Und dann auch noch mit Freuden Dank sagen, dass wir sogar so gekräftigt werden, dass wir in schwierige Situationen kommen und dann Gott trotzdem noch Danke sagen können, weil er mit uns ist. Und da will Gott uns hinbringen. Da will Gott uns hinbringen. In 2. Petrus 3, Vers 18, da heißt es, da betet jetzt der Petrus nicht nur, dass wir irgendwie wachsen, wie hier in diesem apostolischen Gebet, sondern da kommt eigentlich ein Befehl, nämlich wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst aber. Ja, das ist nicht irgendwie so, ja, vielleicht könntet ihr irgendwie wachsen. Er sagt, wachst. Hey, wachst. Und dann heißt auch noch, wachst in der Gnade. Wie in der Gnade wachsen? Moment mal, Gnade ist doch von Gott, oder? Wie kann denn die wachsen? Gott hat doch schon alles getan. Gnade heißt doch, dass ich gerettet bin und dass mir meine Schuld vergeben ist. Wie kann ich denn da noch wachsen? Ja, wie kann das sein? Und ich glaube, das ist ein Missverständnis darüber, was Gnade bedeutet. Natürlich bedeutet es das. Aber ich glaube, dass manche meinen, dass Gnade einfach nur heißt, meine Schuld ist mir vergeben und Gott hat mich gerettet. Und es ist auch wirklich wesentlicher Teil von Gnade. Ja, und das will ich auch jedem zusprechen, der hier ist, und sagen, Gnade bedeutet, dass Gott dir dieses unverdiente Geschenk gibt, dass du Leben bekommst in ihm, dass dir deine Schuld vergeben ist. Aber wenn das alles ist, dann ist es ein verkürztes Verständnis von Gnade, weil darin kann ich nicht wachsen. Ich kann vielleicht darin wachsen, mehr zu verstehen, was das bedeutet, aber es wird nichts daran ändern, an meinem Zustand, weil die Gnade von Gott kommt, weil er uns rettet, weil er uns vergibt. Also muss da doch noch viel mehr in dieser Gnade drin sein. Gnade ist jetzt nicht nur dieses göttliche Geschenk von Vergebung und Rettung. Gnade ist nicht nur, dass Gott mir vergibt, wenn ich hinfalle später, wenn ich mit ihm gehe, sondern Gnade ist so viel mehr. Gnade ist nämlich auch da, damit ich gar nicht erst hinfalle. Versteht ihr? Gnade ist da, damit wir alles tun können, damit wir von Gott befähigt werden, so zu leben, dass diese andere Gnade zu vergeben immer weniger notwendig wird. Also sie wird immer notwendig sein, ja, ich mache mir da keine Illusionen, wir wissen das, aber immer weniger. Und dafür ist Gnade da von Gott. Gnade ist die göttliche Befähigung, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und so steht's auch, so steht's in 2. Petrus 1, Vers 3, ja, dass seine Gnade uns alles gibt, aber zu diesem Vers kommen wir noch mehr. Und darin kann ich natürlich zunehmen, immer mehr diese Gnade zu verstehen, und dafür ist auch noch Gnade da und dafür auch noch, und wir lernen vorwärts zu gehen und sehen, wie unermesslich reich Gott ist. Und wir merken, dass diese Gnade keine kleine Packung ist, die wir am Anfang unseres Lebens als Christen brauchen, nämlich dass wir überhaupt gerettet und versetzt werden in dieses Reich, sondern dass wir Gnade um Gnade brauchen und auch bekommen in unserem Leben mit Jesus. Hey, wie herrlich, ja? Was für eine Gnade von ihm, ja, uns diese Gnade immer wieder zu geben für alles, was wir brauchen. Und deshalb kann er ja auch sagen hier mit diesem Befehl, wachst, ja, wachst. Nicht Stillstand im Sinne, naja, jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich versetzt, jetzt bin ich ja gläubig, ja, und damit danke Jesus und das war's dann, ja, und da bleibe ich. Wir hatten in den ersten Jahren hier in der Gemeinde einen Mann unter uns, das war wirklich so, egal was man diskutiert oder was man besprochen hat, wie wir vorwärts gehen oder was Gott möchte, dass wir tun, er hat immer gesagt, ich brauche nichts zu tun. Ich brauche nichts zu tun, Gott hat mich gerettet, ich bin gerettet. Ich weiß, ich bin gerettet. Und egal, um was es ging, wo es auch darum ging, okay, wie leben wir mit Gott oder vielleicht auch für Dinge zu kämpfen. Ja, einfach manchen, es gibt Kämpfe, es gibt geistliche Kämpfe. Und er hat sich zurückgelehnt und gesagt, ich muss nicht kämpfen. Ja, ich muss nicht kämpfen, ich bin gerettet. Und das war immer der Standardsatz, ich bin gerettet. Das wäre wie, wenn ein Neugeborenes, ja, kommt auf die Welt und sagt dann, also, ich bin jetzt am Leben, ich gehe zur Rente und ich warte darauf, dass ich sterbe. Oder? Das wäre doch genau so, ja. Na, ich bin da jetzt am Leben, jetzt kann ich einfach, ja, jetzt gehe ich in Rente. Das wird kein Neugeborenes sagen, da kommt auch keiner auf die Idee. Doch, vielleicht manche, weiß nicht, ziemlich bald, dass sie schon mit 20 an die Rente denken. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu. Aber es geht doch darum, leben, dass wir leben. Das Neugeborene ist da, erstmal um zu leben. Ja? Und es soll wachsen, das soll in die Bestimmung kommen. Das soll aus dem Leben doch das machen, wozu Gott es berufen hat. Ja? Und das gilt für jeden von euch auch. Ja, ihr seid für was da. Ihr seid nicht einfach nur da, um hier den Stuhl zu wärmen und dann irgendwann in Rente zu gehen und zu sterben. Dafür seid ihr nicht da. Sondern Gott hat für jeden von euch eine ganz gezielte Bestimmung. Und jetzt geht es darum, zu wachsen. Und zu wachsen, rauszufinden, was ist es, was möchte Gott? Und dann darin zu leben und immer weiter zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Wie wächst man? Das wäre jetzt natürlich die nächste Frage, ja? Wenn ihr sagt, ja, sehe ich ein, ich möchte wachsen. Ich hoffe, ihr seid solche Leute, die sagen, hey, wenn das so ist, wenn Gott sagt, wachst, ja, ich will wachsen, ja, ich will wachsen. Und dieses Wort für wachsen, das in der Bibel gebraucht wird, das heißt wachsen im Sinne von größer werden, ja, zunehmen, emporkommen. Was für ein schönes Bild, emporkommen, ja, gedeihen, sich gut entwickeln. Fruchtbar machen oder auch fruchtbar werden. Und ihr seht schon, was da alles eigentlich in diesem Wachsen mit drin steckt. Da geht es nicht nur um Wachsen, dass jetzt der selber größer wird, sondern da steckt viel mehr drin. Weil wenn was wächst, dann wird es auch fruchtbar und es hat Auswirkungen auch noch auf andere. Und das alles steckt in diesem Wachsen drin oder ist eine Folge von diesem Wachsen. Und man sieht auch, dieses Wort, das wird benutzt sowohl im übertragenen Sinn, ja, wenn was wächst, eine Gedanke oder eine Idee, ja, oder man wächst. Ich meine, man wächst ja nicht jetzt irgendwie so, wenn ich sage, ich wachse im Charakter, ja, im übertragenen Sinn. Aber es wird auch ganz praktisch für das körperliche Wachstum verwendet oder auch für das Wachstum von Pflanzen, dieses Wort, das wir hier finden. Und wenn ich mir angucke, wie Menschen wachsen, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe ja wirklich da eins von unseren Kindern, wie wachsen die denn? Und es hat ganz praktische Auswirkungen. Die wachsen nicht, weil ich mich da vorstelle und sage, wachs. Ja? Ihr als Eltern stellt euch doch nicht vor euer Kind und sagt, jetzt wachs doch mal. Ey, wachs. Ja, das machen wir doch nicht. Sondern, und auch nicht durch eigenen Willen. Das wissen die Kinder, die etwas kleiner sind, die gern größer werden. Die können nicht sagen, so, ich entscheide mich jetzt zu wachsen. Ja, und sie wachsen. So funktioniert es auch nicht. Also weder durch Willen, noch durch eigene Leistung, noch durch einen Befehl, sondern zu 80% ist das Körperwachstum schon angelegt, ja, in den Menschen, wie groß sie werden und so weiter. Das heißt, in unseren Anlagen ist das eigentlich schon drin zu wachsen. Und dann spielt Ernährung eine ganz große Rolle. Und das wissen wir, ja. Eine Ernährung, wenn Mangelernährung da ist, dann hat es immer Auswirkungen auf das Wachstum. Und deshalb nimmt Paulus auch genau dieses Bild für Wachstum, wenn er sagt, 1. Petrus 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. In dieser Übersetzung jetzt, die ich vorgelesen habe, da ist schon eigentlich die Auslegung enthalten, weil in anderen Übersetzungen, die andere gelesen haben, ihr werdet feststellen, da steht nur von der Milch und da ist das Wort Gottes noch nicht enthalten. Aber natürlich wissen wir, die Bibel erklärt immer die Bibel aus anderen Stellen, dass diese unverfälschte Milch das Wort Gottes bedeutet. Oder dass es die Anfangslehren bedeutet, wenn wir in den Hebräerbrief gehen, wo Paulus sagt, wollt ihr jetzt schon wieder, soll ich euch wieder Milch geben, obwohl ihr eigentlich schon ja, feste Speise haben solltet, soll ich euch wieder die Milch geben und Milch steht dort für die Anfangslehren. Ja, wenn wir gläubig werden. Wer ist Jesus? Was hat er am Kreuz getan? Was bedeutet Buße? Ja, was soll ich tun? Was hängt mit mir zusammen? Umkehr. Das alles, ja, sind die Anfangslehren. Und das ist diese unverfälschte Milch, bedeutet hier also die Lehren oder auch apostolische Lehre. Was sagt das Wort Gottes? Was ist die Wahrheit? Und das soll in euer Leben kommen. Und dann heißt es, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Was ist hier mit endgültiger Rettung gemeint? Wir haben doch vorhin gehört, wir sind gerettet. Ja, wir sind doch gerettet. Hieß es doch vorhin, ja, wir sind versetzt in das Reich. Aber was ist diese endgültige Rettung? Diese endgültige Rettung, wir wissen, wir können als Menschen bis zum Ende uns noch von Gott lossagen, ja. Deshalb sagt er auch immer, hart aus bis zum Ende, bleibt dran, bleibt in mir, bleibt da dran bis zum Ende. Und wenn wir das wirklich zum Ende unseres irdischen Lebens dranbleiben, das ist diese endgültige Rettung, weil dann kann uns wirklich nichts und niemand mehr da in irgendeiner Weise trennen. Und deshalb bedeutet es auch, wir sollen diese Milch trinken, wie lange? Am Anfang? Nein, bis zum Ende unseres irdischen Lebens sollen wir diese Milch trinken. Aber auch feste Speise natürlich, aber auch immer wieder zurückkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier, und ich hoffe, dass ihr da wirklich mitgeht und versteht, wieso wir immer wieder auch die gleiche Lehre bringen. Vom Kreuz, was bedeutet das Blut, wer ist Jesus? Die zentrale Position von Jesus. Wir wollen nicht aufhören, das immer wieder zu predigen, zu hören, zu sprechen, weil diese Anfangslehren, das uns an der Wahrheit dran hält, weil Jesus selber die Wahrheit ist. Und wir wollen da nicht nachlassen, das zu tun. Ja, manche wollen natürlich immer wieder neue Lehre, neue Trends und jetzt machen wir über dieses Thema, jenes Thema. Es ist so wichtig, dass wir bei dem bleiben, was Gott hier tut. Und wir sehen bei Paulus, er ist immer wieder zurückgekommen auf diese zentralen Punkte in der Lehre. Wachst heran durch die unverfälschte Milch. Und wir haben dieses Bild auch in der Pflanzenwelt, damit etwas gedeiht, da ist es ja genauso. Ja, da stellt sich auch nicht jemand, der was angepflanzt hat, davor und sagt, jetzt wachs, ja. Auch da funktioniert es nicht so, sondern in diesem Samenkorn sind Anlagen zu wachsen. Und nach dem Säen werden die Bedingungen geschaffen, damit es wachsen kann. Also richtiger Standort, dass Sonne drankommt, vielleicht auch nicht zu viel Sonne. Nährstoffe muss rein, man muss es gießen. Schutz geben, ich habe so Tomaten auf meiner Terrasse, ja, die muss man schützen, am besten auch von oben oder auch anbinden, damit sie nicht abbrechen und nicht von den Wurzeln getrennt werden. So, das alles, das heißt, ich schaffe Bedingungen, damit etwas wachsen kann, aber ich bringe die Pflanze nicht selber dazu zu wachsen, ja, indem ich ziehe. Es gab früher mal so einen Cartoon von Mordillo, ja, wo der an der Blume zieht, ja, und einfach die wird größer. Dafür geht eine andere Blume in den Boden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ich kann das nicht machen. Ich kann das bei einer Pflanze nicht machen und ich kann das auch nicht mit meinem geistlichen Leben machen. Sondern wie? Wie kann das geschehen? Wir finden diesen Vergleich mit Pflanzen auch im Wort Gottes. In Bezug auf Wachstum. Nämlich 1. Korinther 3, 7 und 8. Oder eigentlich ab Vers 5. Eigentlich ab 5 bis 7. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Also da ging eine Diskussion voran, wo manche gesagt haben, ja, ich halte mich aber eher zu Paulus und nicht eher zu Apollos. Das waren die Leute, die sie gelehrt hatten. Ja, und sie haben sich so an diese Lehrer gehängt. Gibt es heute auch oft, dass wir sagen, der und der Mann Gottes hat das und das gesagt und der sagt das. So, und dann sagt der Paulus, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Okay. Gott schenkt das Wachstum, ja, dann kann ich mir ja doch zurücklehnen. Wieso sagt dann Paulus, wachst, wenn doch Gott das Wachstum schenkt? Wir sehen, dass Wachstum nicht Leistung ist. Und zwar weder von dem, der wächst, noch von dem, der sich um den kümmert, der wachsen soll, ja, wie jetzt Paulus und Apollos, sondern Wachstum kommt allein von Gott. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, nicht durch Fingerschnippen. Gott schenkt nicht Wachstum und macht, so Peter, wachs mal und über Nacht ist ein gewachsener Peter. Hm? Ja, zum Beispiel. Ja? Sondern da war jemand, der gesät hat. Da hat Gott, wie hat Gott das Wachstum geschenkt? Gott hat jemanden eingesetzt, der gesät hat. Und vor allen Dingen, wie hat er gesät? Ja, was heißt denn das Säen? Wir wissen das aus anderen Bibelstellen. Säen heißt das Wort Gottes bringen, das Wort Gottes einpflanzen, stimmt's? Beispiel vom Sämann, das, was ausgesät wurde, war das Wort Gottes. Also ist doch Gott, ja, der für dieses Wachstum zuständig ist. Der Paulus kann nur aussäen, was er von Gott bekommen hat, nämlich sein Wort. Und Apollos, was hat der gemacht? Da heißt es, der begießt. Wie muss ich mir das vorstellen? Es heißt einfach nur, Apollos hat begossen. Wie? Wie hat er begossen? Was heißt denn begießen? Eine Gemeinde begießen. Ja? Theoretisch begieße ich euch gerade auch. Spürt ihr es? Wird's feucht? Wie hat Apollos begossen? Wir finden das in dem Vers nicht. Aber ich bin so dankbar, dass in der Bibel, ja, dass Gott, wenn wir solche Fragen haben, dass er es erklärt. Und wir wissen nämlich, wer Apollos war. Das finden wir aber an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte. Wisst ihr, was es von Apollos heißt? Von Apollos heißt es, er war mächtig in den Schriften. Er war mächtig in den Schriften, das heißt, er hatte eine umfassende Kenntnis von dem Wort Gottes. Und dann heißt es, er war brennend im Geist und er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus. Das heißt, wenn er so drauf war und es auch bei den Gemeinden so getan hat, dann ist es dieses Begießen, was er getan hat. Und dann, nachdem er von Priscilla und Aquila noch genauer gelehrt wurde, heißt es, war er den Glaubenden durch seine Gabe sehr behilflich. Was war seine Gabe? Seine Gabe war, das Wort Gottes zu sprechen. Ja, immer wieder das Wort Gottes mächtig in den Schriften hineinzubringen. Und dann heißt es, er widerlegte die Juden öffentlich und bewies durch die Schrift, dass Jesus der Messias ist. Das heißt, was hat er gemacht? Genauso wie Paulus, er hat das Wort Gottes genommen und hat die begossen, ja, hat die Gemeinde begossen. Und dadurch sind die gewachsen. Dadurch sind sie gewachsen und Gott hat das Wachstum geschenkt. Und in beiden Vergleichen jetzt, Ernährung durch Milch, durch diese unverfälschte Milch oder auch durch dieses Säen und Begießen, nimmt das Wort Gottes eine ganz zentrale Rolle ein, damit gesundes Wachstum erfolgen kann. Warum eigentlich? Warum hat das Wort Gottes so eine zentrale Bedeutung beim Wachstum? Und es gilt für uns absolut, dass wir ohne das Wort Gottes nicht wachsen können, beziehungsweise umgekehrt, wenn wir dem Wort Gottes Raum geben, immer wachsen werden. Weil Gemeinschaft mit dem Wort immer auch Gemeinschaft mit Jesus selber ist und mit der Wahrheit. Und deswegen ist das Wort so wichtig. Ja, Jesus sagt von sich, er ist das Wort. Jesus ist aber auch die Wahrheit. Und das Wort ist die Wahrheit. Und deshalb ist das Wort so kräftig, Wachstum hervorzubringen, weil es immer ein Aussetzen der Wahrheit ist. Epheser 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Warum an der Wahrheit festhalten? Damit wir im Glauben wachsen. Ganz klarer Zusammenhang zwischen Wachstum und Wahrheit und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir wachsen also nicht einfach nur, dass wir halt jetzt ein bisschen größer werden und vielleicht mehr tun können, sondern es heißt, wir werden immer mehr wie Jesus. Ist das nicht gewaltig? Ist doch krass, oder? Ist doch ein Grund zu wachsen, oder? Immer mehr so zu werden wie er. Kann das sein? Warum ist es so? Wenn wir durch das Wort der Wahrheit erkennen, wie Gott ist, wer er ist, was seine Gnade bedeutet, was seine Güte bedeutet, was seine Herrlichkeit bedeutet, was seine Kraft bedeutet, dann wirst du immer einen größeren Hunger entwickeln, ihn immer mehr zu kennen, immer mehr mit ihm zusammen zu sein. Ja, weil Gott spricht für sich selber, da muss man nicht Werbung machen für ihn. Gott spricht für sich selber, wenn du Gott mal begegnet bist, dann weißt du, was das für eine Anziehung ist, einfach von ihm. Du wirst ihn tiefer kennen und je mehr wir ihn kennen, desto mehr kommt Kraft in unser Leben, so zu leben, wie es ihm auch gefällt. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Vers, den ich vorhin schon erwähnt habe. 2. Petrus 1, Vers 3. Denn seine göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, Achtung, alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir müssen dieses Leben nicht selber hervorpumpen, das Gott gefällt. Ja, und es ist anstrengend und oh, ich versuche irgendwie Gott zu gefallen. Es heißt, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ihm zu gefallen. Und jetzt warum? Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Wie kommt Wachstum? Durch Erkennen. Dadurch, dass ich Gott mehr und mehr erkenne. Dadurch, dass ich seine Wahrheit mehr und mehr erkenne. Denn wenn du immer mehr erkennst, wer Christus ist und vor allen Dingen, wer du in Christus bist, hey, das macht was mit dir. Weil du nicht länger den Lügen Satans unterworfen bist, der dich klein hält, der dich fertig macht, der dir Dinge über dich erzählt, die nicht stimmen. Hat irgendjemand von euch schon mal unter Minderwertigkeit gelitten? Ja? Sind da Leute unter uns? So, jahrelang hat dich der Feind geknechtet und jedes Mal, wenn dich irgendjemand vielleicht ein bisschen forscher angeht oder kritisiert, jedes Mal kommt diese Keule und oh, ich kann halt nichts, ich bin so klein. Was passiert, wenn du dich jetzt dem Wort Gottes aussetzt? Und viele von euch haben es erlebt, ja, wie sie durch das Wort der Wahrheit frei geworden sind davon, von Minderwertigkeit. Wisst ihr noch? Ihr habt es erlebt. Warum? Weil jetzt Gott kommt und Gott sagt in seinem Wort, wer ihr seid in ihm, dass er euch herausgezogen hat, dass er euch Identität gegeben hat. Und wenn jetzt der Nächste kommt und euch wieder forsch angeht und kritisiert, nehmen wir mal an, zu Unrecht, ja, es gibt ja durchaus Fälle, wo Kritik angebracht ist, aber nehmen wir mal an, es ist ein Fall, ja, jemand macht euch irgendwie an und früher hättest du ja entweder zurückgeantwortet oder dich zurückgezogen und oh, ich bin ja nichts und dich blöd gefühlt und jetzt kommt dieser Angriff und du stehst da und sagst, Moment, ja, ich gehöre da nicht mehr hin, ich bin da ausgestiegen. Und du überlegst, was der andere gesagt hat, identifizierst es als Lüge, sagst, ich weiß, wer ich in Jesus bin und er kann dich nicht mehr triggern emotional. Stimmt's? Und so merken wir, und es verändert dich, du kannst ganz anders reagieren jetzt. Und was für eine Freiheit, wir hatten es davon kürzlich in dem Gespräch, ja? Was für eine Freiheit, wenn dich jemand anders nicht mehr über deine Gefühle entscheidet, dich nicht mehr triggern kann, diese Gefühle nicht mehr auslösen kann. Wenn dich der andere nicht mehr automatisch verletzt, weil du weißt, wer du in Jesus bist, verändert dich das? Aber klar verändert dich das, weil du anders reagieren kannst und du kannst immer mehr hineinkommen in diese Identität, die Gott für dich hat. Und das passiert durch Wahrheit, durch dieses Wort der Wahrheit, durch diese Ernährung mit Wahrheit und so wächst du. Und du wirst immer mehr nicht nur in der Erkenntnis von Gott wachsen und zunehmen, sondern du wirst an Gnade zunehmen, weil du selber dich veränderst und immer mehr in dieses Bild hineinkommst von Jesus. Immer mehr verändert wirst, so zu reagieren wie er. Weil du weißt, wer du bist. Glaubst du das, dass es für dich möglich ist? Es ist nicht nur möglich, das wird so sein, wenn du dich dem Wort der Wahrheit aussetzt. Das heißt, was ist die Bedingung, so zu wachsen? Die Bedingung ist, an der Wahrheit festzuhalten. Wie halte ich an der Wahrheit fest? Indem ich mich an Jesus halte, an sein Wort. Die Gegenwart Gottes muss in deinem Leben sein, damit es geschieht. Die Gegenwart Gottes muss in deinem Leben sein, nicht nur, wenn wir uns hier treffen, wie jetzt heute Morgen, nicht nur, wenn wir uns im Hauskreis treffen, sondern an jeden Tag, wo du allein bist, ja, allein mit Gott, da muss seine Gegenwart da sein und dich bestärken in deiner Identität. Wer du bist, aber vor allen Dingen auch, wer er ist, was er kann, was er tut, wer er ist und schon immer war und immer sein wird. Das ist die Bedingung. Und deshalb nimmt auch Jesus dieses Bild der Pflanze und erklärt Johannes 15, Vers 4, wie man wachsen und Frucht bringen kann. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist dieser bekannte Vers. Ja? Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, genauso wenig wie wir. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dieses Bleiben ist absolut wesentlich für Wachstum. Vers 7 heißt dann noch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also da haben wir das wieder, diesen Zusammenhang. Ja, Jesus bleibt in uns, wenn sein Wort in uns bleibt, nämlich dieses Wort der Wahrheit. Das heißt, absolute Bedingung für Wachstum, wir sind mit ihm verbunden. Wir haben vorhin gesungen, Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich verstehe diesen Text schon richtig, aber manchmal habe ich so das Gefühl, okay, Mittelpunkt und wir kreisen uns irgendwie darum und kommen immer wieder zu dem Mittelpunkt zurück. Ich glaube, das Bild, das diesen Mittelpunkt beschreibt, ist, dass unser ganzes Leben durchdrungen ist von seiner Gegenwart. Und das ist das, was er möchte. Durchdrungen von seiner Gegenwart. Und damit sind wir eigentlich beim Thema vom vergangenen Sonntag, Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dazu sind wir berufen und diese Gemeinschaft ist es auch, die Wachstum hervorbringt in uns. Und zwar einzig und allein ist das Einzige, was Wachstum vorbringt. kein Programm, keine Strategie, ja, die wir uns irgendwie zurechtlegen, keine theoretische Lehre, keine Bibelschule, die wir besuchen könnten, bringt es hervor. Theoretische Lehre darüber, wie man wächst, auch nicht diese Predigt, ja, die ihr jetzt hört darüber, wie man wächst, das allein bringt nicht Wachstum hervor. Ich kann euch anreizen dazu, zu sagen, hey, ich will wachsen. Ja? Das kann ich tun mit dieser Predigt. Ja? Sagen, hey, es wird Zeit zu wachsen, es wird Zeit, dass du aus diesem Sandkasten rauskommst und wächst. Ja, und ihr sagt, okay, wenn das ist, was gebraucht wird zu wachsen, dann will ich es tun, dann will ich da hineingehen. Das ist das Einzige, was diese Predigt ausrichten kann. Aber wenn du nicht morgen, übermorgen, übermorgen, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, bis wir uns wieder treffen, diese Gegenwart Gottes in deinem Leben hast, du wirst nicht so wachsen, wie Gott es für dich vorgesehen hat. Versteht ihr? Das muss konkret werden, das muss unser Leben werden. Und auch dann, wenn es unser Leben wird, müssen wir nicht irgendwie dieses Wachstum hervorpressen, sondern dann macht es Gott schon. Dann macht es Gott schon. Und es gibt auch keine Abkürzung. Manchmal neigt man ja dazu, ja. Ich meine, wir wissen das in der Wirtschaft, man versucht natürlich die Pflanzen schneller zum Wachsen zu bringen, gibt denen irgendwelche Stoffe, ja, damit die schneller wachsen, damit mehr Ertrag kommt. Was passiert da? Was kommt dabei raus? Oft ungesundes Zeug. Und bei uns auch, wenn wir versuchen, Abkürzungen zu nehmen, an der Gegenwart Gottes vorbei, an unserer persönlichen Zeit mit Gott vorbei, und wir sagen, ich gehe zu der Konferenz und da ist dieser gesalbte Mann Gottes, der mir mal schnell die Hände auflegen soll, dass ich wachse, und so wachse ich, vergesst es. Es führt kein Weg dran vorbei, dass du mit deinem Gott Zeit verbringst, mit ihm redest, sein Wort liest, seine Wahrheit in dein Leben hineinlässt. Da führt kein Weg dran vorbei oder du wirst nicht wachsen. Ist das gute Nachricht? Echt? Eigentlich hätten wir es doch gern doch ein bisschen schneller, oder? Aber es führt kein Weg dran vorbei, also vergesst es doch gleich. Ich sag's euch, es funktioniert nicht. Das ist nämlich das, was Gottes Wort sagt. Wachstum ist ein Prozess, der wirklich an diese ständige Gemeinschaft mit Gott gekoppelt ist. Ein Prozess des Suchens, des Hörens, des Betens, des Wachsenwollens, des mit ihm Vorwärtsgehens, wirklich des Lernenwollens. Und ich sage, Gott, hier bin ich, mach mit mir, ja, mach mit mir was. Und dann werden wir ausgerüstet in dieser Zeit für alles, was Gott mit uns tun möchte. Und als Letztes macht Gott noch was mit uns, damit wir wachsen. Das gefällt uns nicht so, oder zumindest in der Regel nicht so. Aber das ist absolut notwendig. Und jeder von euch, der einen Garten hat, der weiß, dass das notwendig ist und auch geschieht. Das sind Widrigkeiten oder auch Beschnitt. Ja? Widrigkeiten und Beschnitt. Ich habe so Tomaten auf der Dachterrasse und diese Dachterrasse, das ist wie so ein Windkanal manchmal, wenn Wind geht. Und da bläst so richtig der Wind. Und am Anfang habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwie die Tomaten schützen, ja, damit diese zarten Pflänzchen da nicht irgendwie so die ganze Zeit hin und her geschüttelt werden. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich meine, ich wusste das nicht, viele von euch wissen das vielleicht. Die werden viel dicker, wenn da ständiger Wind da ist. Die entwickeln einen viel dickeren, heißt es Stamm? Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Stängel, Stamm, was auch immer, wie auch immer das heißt. Ja, die werden viel dicker, robuster, widerstandsfähiger durch diesen Wind, wenn ich sie anbinde und schütze vorm Abbrechen, damit sie an der Wurzel bleiben natürlich. Aber die werden viel dicker. Ja? Und je stärker dieser Wind manchmal geht, ja, desto dicker werden die und kräftiger, mehr Ertrag. Fand ich so spannend, ist mir sofort eingefallen. Mir ist noch was anderes eingefallen. Ich habe ja Sportwissenschaft studiert und da gibt es so in der Trainingslehre so ein Prinzip, das heißt Prinzip der steigenden Belastung oder auch Reizschwellengesetz. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gehört hat. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip fürs Training, weil damit der Körper Anpassungserscheinungen hat, also wächst Muskelwachstum und widerstandsfähiger wird, das Herz-Lungen-Volumen und so weiter, muss wirklich ein wirksamer Belastungsreiz gesetzt werden. Das heißt, wenn ihr einen Belastungsreiz setzt im Training, ihr trainiert immer das Gleiche. Ja, dann ist vielleicht am Anfang, passt sich euer Körper an, aber dann bleibt ihr irgendwann stehen oder das nimmt sogar wieder ab. Ja? Wenn ihr einen zu hohen Reiz aussetzt, ja? Insbesondere, sorry, wenn ich das sage, ihr Männer, ihr geht ins Fitnessstudio und ladet euch gleich mal 50, 100 Kilo auf die Presse, ja? Dann neigt man so, oh, schaffe ich schon, ja? Und so weiter. So. Und dann kann das sein, dieser Reiz ist überschwellig. Und dann macht man mehr kaputt. dann kann der Körper darunter leiden. Ja? Dann, das geht nicht. Sondern dieser Reiz, damit es ein wirksamer Reiz ist, dass optimal Anpassungserscheinungen im Training kommen, muss der Reiz leicht überschwellig sein. Also immer mehr als vorher, aber nicht zu viel. Ja? Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für das, wie Gott Reize setzt in unserem Leben. Ja, damit, so kommt wirklich diese Verbesserung von Ausdauer, von der Muskulatur, so mit Widrigkeiten, die so leicht überschwellig sind. Ja, wir mögen das nicht natürlich, aber so leicht drüber, wo wir denken, oh, ja, wie kann ich das schaffen, Gott, ja, und wir strecken uns nach Gott aus und er bringt uns da durch und wir merken hinterher, ja, wie wir stärker werden, wie wir an diesen Situationen wachsen. Stimmt's? Habt ihr alle schon erlebt? Und deshalb, Widrigkeiten, die sind gar nicht so schlecht, die führen zu Training. Und wenn wir was brauchen in dieser Zeit, dann ist Training und nicht schön, wir sind hier und alles ist gut. Wenn wir da rausgucken, wir brauchen Training, dass wir nicht bei jeder Widrigkeit umfallen und wie das Volk Israel, ja, Mose anheulen, sondern dass wir stehen bleiben und vorwärts gehen und sagen, okay, das haben wir mit Gott geschafft, nächste Widrigkeit, her mit. Sagt keiner von uns gern, oder? Römer 5, 3 bis 5, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Hey, was für ein gewaltiges Wort. Denn, und jetzt kommt die Begründung, warum das okay ist, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott ist in uns, ja? Und er, egal wo wir durchgehen, egal welche Widrigkeit uns begegnet, er ist in uns und er liebt uns. Und das dürfen wir nie vergessen. Und wenn du gerade in Widrigkeiten drin steckst und wirklich denkst, ey, das geht gar nicht, ja? Dann wisse, dass Gott dich liebt. Und dass er in dir ist und mit dir da durchgeht und du Training bekommst, damit du widerstandsfähiger wirst, damit du gestärkt wirst, gefestigt wirst und einfach immer mehr auch dein Vertrauen auf ihn wächst. Ja, das ist eigentlich übernatürlich, ja, dass ich sage, ich habe diese Widrigkeit, ey, ich bin dankbar, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und du kannst auf eine Sache vertrauen, dass Gott dir keinen zu starken Reiz gibt, der dich schädigen würde. Das verspricht er in seinem Wort, dass er dir keinen zu hohen Reiz auflegt, an dem du zerbrichst. Das steht 1. Korinther 10, Vers 13, dass nichts über unsere Kraft gehen wird. Das hat er versprochen. Und das musst du wissen in den Herausforderungen, in denen du gerade bist. Dass du weißt, wenn Gott mir das zumutet, dann komme ich da durch. Hörst du das? Wenn Gott dir jetzt gerade was zumutet, dann sagt er, ich liebe dich und ich bringe dich da durch. Wir hatten auch vorgestern ein Gespräch über so verworrene Lebenswege, die so manche von uns einfach gegangen sind. Und wir kamen wirklich auch darauf zu sagen, hey, das ist eigentlich manche dieser schweren Lebenswege sind Training für das, was noch kommt, für das, wozu Gott uns auch gebrauchen will in seinem Reich. Das, was ihr früher erlebt habt, das will Gott jetzt gebrauchen, ja? Gerade auch Schwierigkeiten in eurer Vergangenheit, die Gott jetzt gebraucht und er hat euch im Training. Wenn du zulässt, dass er dich ins Training nimmt. Und dieser Belastungsreiz, der Anpassungserscheinungen hervorbringt, das müssen nicht immer nur Schwierigkeiten oder mehr Gewicht sein, sondern das können auch neue Bewegungen sein, jetzt in der Trainingswissenschaft, ja, neuartige Bewegungen. Und ich glaube, das gilt im Geistlichen genauso. So ein neuer, ja, eine Herausforderung, du sollst plötzlich etwas tun, was du bisher noch nie getan hast, aber Gott hat gesagt, tu das. Und du lässt dich drauf ein, auch neue Reize. Wenn du aufs Wasser gehst und sagst, Gott, ich vertraue dir. Wenn du das sagst, dann kann ich das auch tun. Und du gehst aufs Wasser und du tust diese Dinge und du wirst erleben, wie du dadurch wächst. Auch das, so setzt Gott einen Reiz. Und du sollst Gott vertrauen, dass er mit dir vorwärts geht. Aber auf keinen Fall Stillstand. Auf keinen Fall im Sandkasten bleiben, Leute. Auf keinen Fall im Sandkasten bleiben. Das Talent vergraben, ja. Einfach nur deine Rettung verwalten, bis Jesus wiederkommt oder bis du stirbst. Es ist fürchterlich, ja. Oder auch, meinetwegen, nur deine Erfahrungen mit Gott verwalten, die du vielleicht vor 10, 20 Jahren mal gemacht hast. das ist nicht im Sinne Gottes. Sondern wenn du mit Gott gehst, er will, dass du kontinuierlich wächst. Und du wirst, wenn du mit in ihm bleibst, wirst du immer wieder Erfahrungen mit ihm machen. Dann brauchst du nicht auf das zurückgreifen, was vor 10, 20 Jahren war. Das war gut, das war vielleicht was ganz Entscheidendes. Aber Gott geht doch weiter. Er wirkt immer fort, so steht es im Wort. Der hat nicht einmal gewirkt und davon musst du jetzt dein ganzes Leben zehren, sondern er wirkt doch fort im Leben von jedem Einzelnen von uns. Und das will er tun, deshalb wachst. Sorg dafür, dass du die Bedingungen schaffst. Gott schenkt das Wachsen. Und ihr müsst es nicht selber hervorbringen, aber ihr seid mitverantwortlich für die Bedingungen, unter denen Wachstum überhaupt möglich ist oder auch verhindert wird. Gemeinschaft mit Jesus, ihm mehr Raum geben, seinem Wort mehr Raum geben, Gott immer besser kennenlernen, auf ihn schauen, nach ihm verlangen, ihn sehen, ihn hören, mit ihm reden, ja, beten. Und wenn du an ihn angeschlossen bist, egal wie hart ihr drauf seid, ihr könnt nicht verhindern, dass ihr wächst. Wenn ihr an ihn angeschlossen seid, ihr könnt nicht verhindern, dass ihr wächst. Halleluja, ja? Ihr könnt es nicht verhindern. Und das wollen wir natürlich. Und ich will dich herausfordern an diesem Morgen mit diesem Befehl, den Paulus gegeben hat. Wächst, ja? Wächst in Gnade und Erkenntnisse. Wächst mit Gott, aber wächst. Wachst, ja, wachst. Ich komme nochmal zurück zu 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Das hat Auswirkungen auf die anderen. Und ich habe jetzt einen großen Teil weggelassen, der aber unbedingt dazugehört. Und das ist, wie Gott Wachstum in der Gemeinde und durch die Gemeinde schenkt. Aber das ist so ein großes Thema. Das würde ich mir fürs nächste Mal lassen, ja, wo wir lernen, wie Gott Gemeinde, und das ist so faszinierend und stark, wie Gott Gemeinde dazu gebraucht, dass wir uns gegenseitig beim Wachsen helfen können. Und aber das, wie gesagt, das machen wir anders mal. Aber für heute, nehmt diesen Impuls, wachst. Und jetzt seid ihr dran mit der Entscheidung, will ich wachsen? Ja? Was tue ich? Tue ich etwas, um das zu verhindern? Oder sage ich, okay Gott, du willst, dass ich wachse. Ich will wachsen. Ich will wachsen. Ich nehme diesen Befehl ernst. Und dazu rufe ich euch auf heute Morgen. Wir werden jetzt einfach noch eine Zeit haben, noch zusammen ein Lied singen, das einfach auch eine Antwort sein soll, wenn ihr das wollt. In diesem Lied heißt es, immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du. Ja? Und dieses Sein kommt davon, dass wir immer mehr in seiner Gegenwart verbringen. Nicht, weil wir versuchen, so zu sein wie er, sondern weil wir mit ihm sind. Und wenn das dein Anliegen ist, dann sing dieses Lied als Gebetsantwort an unseren Herrn, an Gott, der dich aufruft zu wachsen. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir zu dir kommen. Du nimmst uns an, bedingungslos. Und dafür danke ich dir. Aber dann, wir sollen doch nicht unmündige Kinder bleiben. Wir sollen doch nicht Leute sein, die einfach nur weiter rumspielen und die Rettung verwalten, sondern wir wollen Leute sein, die in die Bestimmung hineinkommen, die du für uns hast. Wir wollen Leute sein, die sich von dir gebrauchen lassen, die in denen dein Lebensziel für uns wirksam wird und sichtbar wird und gelebt wird. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort aufzeigst, was es braucht, um zu wachsen. Ich danke dir, dass wir das uns nicht selber ausdenken müssen und irgendwelche Hilfsmittel verwenden müssen, sondern dass dein Wort hier klar ist und dass deine Gegenwart ausreicht, um uns zum Wachsen zu bringen. Und so bete ich, Herr, dass ein Verlangen freigesetzt wird in uns, ein Hunger nach deinem Wort, ein Hunger nach der Wahrheit, dass wir aufräumen mit Lügen, dass wir feststehen und gestärkt werden durch das, was du uns zumutest in unserem Leben. Und dass wir wissen, dass du für uns bist, dass du mit uns bist und dass, wenn du uns wachsen lässt, dass es in deinem Plan ist und motiviert durch deine riesige Liebe, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass du jetzt auch durch dein Wort weiterwirkst an uns, heute, morgen, übermorgen, die ganze Woche durch, in naher Zukunft. Und einfach, dass wir an deinem Wort vorwärts kommen, dass wir wachsen in Gnade und Erkenntnis. Danke, dass du alles vorbereitest, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen.